Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Mit Sophie Stiegler. Schön, dass Sie zuhören. Ich hab das doch hier irgendwo. Wo ist es denn? Ach ja, die guten alten Nokias. Die sind schwer kaputt zu kriegen, aber ich würde mal tippen, die meisten werden nicht mehr benutzt. Kann da mal einer rangehen, bitte? Sondern sie liegen irgendwo in der Schublade. Dabei sind sie eigentlich ein Fall für die Elektroschrottsammelstelle. Aber selbst wenn sie da landen, wie viel wird überhaupt recycelt? Darum geht's gleich. Und jetzt ausnahmsweise zuerst zum Wetter. Für Köln heute war eigentlich grau in grau vorhergesagt, bei so 18 Grad. Temperatur könnte ungefähr stimmen, aber es ist dann doch sehr sonnig geworden. Eigentlich ganz schön, wenn die Wettervorhersage so daneben liegt. Und es ist natürlich auch klar, dass die Prognosen nicht zu 100% stimmen. Aber trotzdem wird man das Gefühl nicht los, dass die Vorhersagen mal besser und dann wieder im Zeitraum schlechter sind. Und das stimmt teilweise auch. Während der Corona-Pandemie haben zum Beispiel Daten gefehlt, weil weniger Flugzeuge unterwegs waren, die Messungen zuliefern normalerweise. Die Weltwetterorganisation hat damals gesagt, ja, die Vorhersagen wurden dadurch tatsächlich schlechter. Aber es gibt auch Phänomene, die Prognosen besser machen. Zum Beispiel bestimmte hohe Luftströmungen. Eine neue Studie der Ludwig-Maximilians-Universität in München besagt, wenn der Polarwirbel in der Stratosphäre schwächer wird, dann lässt sich das Wetter bei uns besser und leichter vorhersagen. Jonas Späth ist Autor der Studie und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Späth, was macht Wettervorhersagen noch schwieriger, als sie ohnehin schon sind?
Ja, ich glaube, dafür muss man verstehen, wie Wettervorhersage prinzipiell funktioniert. Wir brauchen den Zustand des aktuellen Wetters und diesen Zustand steckt man dann in ein Wettermodell und bekommt dann vom Computer ausgerechnet das zukünftige Wetter. Und was besonders schwierig ist, sind alle Phänomene, die auf sehr kleinen Skalen passieren, weil man kann sich das so vorstellen, das Wetter wird auf einem gewissen Netz, das die ganze Erde umdeckt, ausgerechnet. Und alles, was kleiner ist und durch dieses Netz durchfällt, wird im Wettermodell nur bedingt repräsentiert. Dazu zählt zum Beispiel die Wolkenbildung und bestimmte Windböen, Tälern. Und wenn da bestimmte Prozesse so agieren, dass sie schlecht aufgelöst sind auf diesen kleinen Skalen, dann kann es unter Umständen Rückkopplungen geben auf die sehr großen Skalen, heißt auf unsere große Wetterlage. Und in diesen Fällen kann das Wetter ein paar Tage später schon ganz anders ausschauen, als im Modell eigentlich vorhergesagt.
Das heißt, der kleine Schmetterlingsschlag löst einen Sturm aus sozusagen.
Genau so ist es, potenziell.
Das ist ja alles vorausgesetzt, dass man überhaupt genügend Daten hat für seine Berechnungen. Also in der Corona-Pandemie gab es ja das Problem, dass eben viele Messungen weggefallen sind, die Linienflugzeuge so nebenbei machen. Das ist ja inzwischen kein Problem. Gibt es dafür jetzt vielleicht andere Schwierigkeiten?
Ja, also prinzipiell brauchen wir auf jeden Fall möglichst gute Messungen, weil wir brauchen eben diesen Anfangszustand von dem Wetter. Und gerade bei kurzen Vorhersagen ist es essentiell, dass dieses Anfangswetter, das wir dem Modell geben, dass das korrekt ist. Und Sie hatten gesagt, irgendwie während Covid-19 hatten wir weniger Flugzeugmessungen. Prinzipiell sind Satelliten sehr, sehr wichtig geworden, heißt Beobachtungen aus dem All. Wenn da mal einer ausfällt, dann kann das auch zu Problemen führen. Ich hatte jetzt was gehört von Wasserdampfbeobachtungen, die können wohl durch den Mobilfunkstandard 5G beeinflusst werden. Und auch das Internet durch Satellit, also Starlink, kann wohl auch dazu führen, dass bestimmte Frequenzen, bei denen Wasserdampf beobachtet werden, dass das verfälscht wird, die Beobachtungen. Das heißt nicht, dass die Vorhersagen in Zukunft deswegen wahnsinnig schlecht werden, aber das bedeutet, dass man bei der Beobachtung des Wetters auch auf solche kleinen Details Acht geben muss.
Also das sind Dinge, die potenziell die Vorhersagen erschweren. In Ihrer Studie schreiben Sie, dass es auch Phänomene gibt, erfreulicherweise, die Sie einfacher machen. Den Polarwirbel zum Beispiel, also eine Luftströmung in mehr als 15 Kilometern Höhe. Welche Rolle spielt der?
Gerade im Winter ist der für Langzeitvorhersagen sehr wichtig, weil auf langen Zeitskalen, heißt, wenn wir Wetter 4-5 Wochen im Voraus vorhersagen wollen, dann bleibt uns nicht mehr viel Quelle an Informationen, die wir für unsere Vorhersagen verwenden können. Und der Polarwirbel ist genauso eine Quelle an Vorhersagbarkeit. Wenn wir wissen, was der Polarwirbel macht, dann wissen wir, was in der Stratosphäre relativ lang, heißt 4-5 Wochen lang, passiert. Und das hat dann wiederum einen Einfluss auch auf das Wetter hier bei uns. Und das können wir uns in diesen Langzeitvorhersagen zu Nutzen machen.
Was genau passiert da konkret?
Der Polarwirbel kann zusammenbrechen. Das passiert in etwa alle 2 Jahre und das ist auch dieses Jahr passiert, sogar schon 2-mal. Und wenn der Polarwirbel in der Stratosphäre zusammenbricht, dann führt es dazu, dass sich die Luftmassen in der Troposphäre, heißt in unserer Luftschicht, etwas verändern. Und dadurch verschiebt sich der Jetstream. Heißt, die Stürme, die normalerweise Europa, Nordeuropa treffen, die ziehen dann etwas weiter südlich und werden quasi abgelenkt. Und dieser Jetstream verläuft weiter südlicher. Und Stürme sind generell schwer vorhersagbar. Und wenn die Stürme dann also weiter südlich wandern, dann wird es im Norden relativ gesehen besser und im Süden Europas wird es tendenziell etwas schlechter.
Wenn wir jetzt in Richtung Zukunft gucken, da wird uns ja durch den Klimawandel, wird das Wetter deutlich anders werden. Hat das auch einen Einfluss auf die Vorhersagen? Also kann man schon sagen, ob der Klimawandel die erleichtern wird oder erschweren?
Das ist eine sehr gute Frage. Was man auf jeden Fall weiß, ist, dass sich die Klimazonen verändern. Heißt, wir haben potenziell mehr Hitzewellen, Dürreperioden, der extreme Niederschlag wird extremer und da läge es nahe, dass es auch Auswirkungen auf die Wettervorhersage gibt. Es gibt eine Studie der Universität Stanford, die relativ neu ist. Die legt nahe, dass Stürme an sich, die sowieso schon schwer vorherzusagen sind, dass die durch den Klimawandel noch schlechter vorhersagbar werden könnten, weil das intrinsische Wachstum von diesen Stürmen schneller vonstatten geht und das schwer vorherzusagen ist. Prinzipiell spielen dann noch ganz viele andere Faktoren potenziell eine Rolle, zum Beispiel, wohin werden die Stürme in Zukunft ziehen? Gibt es unter dem Klimawandel eine Veränderung des Jetstreams? Da gibt es unterschiedliche Ansätze und aktuelle Forschung, die sich das versucht, mehr anzuschauen. Ich denke, man braucht auf jeden Fall noch mehr Forschung. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Klimawandel natürlich nicht das Einzige ist, was Wetterprognosen in Zukunft verändern wird. Wir werden auch mehr Rechenleistung haben. Es ist eine Frage, was die künstliche Intelligenz zukünftig für eine Rolle einnimmt. Wir haben potenziell mehr Beobachtungen. All das könnte die Wettervorhersage über den Klimawandel hinaus beeinflussen.
Und zumindest auch den Polarwirbel, der ein ganz kleines bisschen Hilfestellung leisten kann. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Der Atmosphärenphysiker Jonas Späth über die Gegenwart und die Zukunft von Wettervorhersagen. Lange Zeit haben viele in Deutschland gedacht, wir bräuchten eigentlich kaum noch eine Bundeswehr. Die Vernachlässigung, die ging so weit, dass der Heeresinspekteur vor 2 Jahren geschrieben hat, die Bundeswehr stehe mehr oder weniger blank da. Das soll sich ändern, Stichwort Zeitenwende. Und das Ziel gibt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vor.
Wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Aber wie soll das gehen und auf welche Technologien setzt die Bundeswehr jetzt? Darüber diskutieren knapp 700 Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Streitkräften zurzeit in Bonn. Und mein Kollege Ralf Krauter war gestern für uns da. Ralf, im Ukraine-Krieg ist ja klar geworden, dass sowas ganz Klassisches wie Munition oder wie viele Soldaten habe ich, dass das immer noch eine entscheidende Rolle spielt. Aber natürlich die Technologie spielt auch eine extrem wichtige Rolle. Was plant denn die Bundeswehr da, um mithalten zu können oder vielleicht sogar einen Vorteil zu haben?
Ja, man schaut natürlich genau auf die Lehren aus Russlands Krieg in der Ukraine, die man ziehen kann. Es ist klar, fliegende Drohnen, es sind ein Gamechanger dort in großer Menge. Davon wird man viel mehr brauchen. Man wird Drohnenabwehrsysteme brauchen, Flugabwehrsysteme in viel größerer Stückzahl. Man wird wahrscheinlich auch Radarsysteme zur Erfassung von Hyperschallraketen brauchen und passende Abfangraketen für diese ultraschnellen Geschosse. Die russische Armee verfügt in diesen Bereichen über Technologien, die den westlichen durchaus ebenbürtig sind, hat jetzt aber den Vorteil, dass das Zeug in Russland gerade massenhaft produziert und ständig weiterentwickelt wird. Und das brachte Alexander Schott, den Ministerialdirigenten im Bundesverteidigungsministerium, in seiner Öffnungsrede zu der Aussage, Technologie macht den Unterschied und wir sind da in der Entwicklung derzeit nicht schnell genug. Alexander Schott ist Leiter des Forschungs- und Innovationshubs der Bundeswehr und das macht schon klar, da ist Handlungsbedarf. Zum Beispiel auch in 2 weiteren Feldern, die ich kurz noch nennen kann. Hochautomatisierte Waffensysteme spielen eine wachsende Rolle im Ukraine-Krieg, ob zu Land, im Wasser oder in der Luft. Und KI-basierte Entscheidungshilfesysteme, auch die spielen eine wachsende Rolle, um im Gefechtsfeld erfolgreich zu sein.
Und da finden wir dann die nächsten Großprojekte der Rüstungsindustrie, in die dann Milliarden versenkt werden und die dann in ein paar Jahrzehnten fertig sind?
Nee, das muss natürlich alles schneller jetzt gehen, wenn die Bundeswehr in 6 bis 8 Jahren kriegstüchtig sein will, wie Pistorius das fordert. Tenor der Tagung in Bonn ist, wir müssen weg von diesen Goldrandlösungen, die perfekt sind, aber nie kommen. Also prominentes Beispiel ist die Aufklärungsdrohne Eurohawk, die letztlich eingemottet wurde, bevor sie in Einsatz gestellt wurde. Ein Milliardengrab steht heute im Museum. Also man braucht effizientere Lösungen, wie das die Ukrainer auch geschafft haben, die ja zum Beispiel mit bewaffneten Baumarktdrohnen tatsächlich viele russische Panzer letztlich aus dem Gefecht gezogen haben.
Auf jeden Fall billiger.
Auf jeden Fall billiger. Und ja, gerade das Beispiel hochautomatisierte Systeme, da deutet sich doch auch an, also die werden wichtig werden. Fachleute sagen, die sind ein Gamechanger in so einem, auf so einem Schlachtfeld. Aber aktuell sind die Entwicklungszyklen viel zu lang und wir brauchen andere Lösungen, weil das, was wir aktuell entwickeln, ist dann schon wieder veraltet, bevor wir es haben.
Und wie könnte man das Ganze jetzt beschleunigen?
Ja, interessanter Vorschlag kam von Professor Jürgen Beierer, das ist der Sprecher des Fraunhofer-Verbunds zur Verteidigungs- und Sicherheitsforschung. Der schlug gestern vor, lass uns doch bestehende Maschinen in Roboter verwandeln. Also lass uns etwa LKWs nehmen, die man heute schon kaufen kann, und lass uns die ausstatten mit Drive-by-Wire, zusätzlichen Sensoren, Kommunikationstechnik, intelligenter Steuerung, sodass die künftig autonom unterwegs sein könnten, um zum Beispiel Nachschub an die Front zu transportieren. Und seine Vision ist so ein modularer Baukasten aus Hard- und Softwarekomponenten, mit denen sich eben ganz unterschiedliche autonome Gefährte, also Fahrzeuge, Laufroboter, Schiffe, Kleinflugzeuge so steuern lassen, dass sie eben viele Aufgaben künftig alleine erledigen und vor allem auch automatisch im Verbund agieren können. Auch das wird künftig wichtig werden.
Gibt's sowas denn schon oder ist das erst in Planung?
Jürgen Beyer hat ein paar ganz beeindruckende Videos im Gepäck. Da sieht man dann zum Beispiel selbstfahrende Transport-LKW, die einen Konvoi bilden, wo also nur noch ein menschlicher Fahrer nötig ist und vier andere Fahrzeuge dann hinterherfahren. Oder ein geländegängiger Gabelstapler, der also in sumpfigem Terrain zum Beispiel Munitionskisten zum vordersten Schützengraben liefern könnte. All das gibt's schon. Und der Schaum ist eben, man könnte Synergieeffekte heben, weil die Fähigkeiten, die Navigation zu managen, Routen zu planen, Hindernisse zu umfahren, ist bei all diesen Systemen letztlich sehr ähnlich. Und wenn man da so eine Toolbox hätte, die man überall einsetzen kann, könnte man schnell und effektiv solche Systeme auch in größerer Anzahl bei der Bundeswehr zum Einsatz bringen.
Du hattest noch erwähnt, Entscheidungshilfesysteme mit Hilfe von KI. Wie können die aussehen? Wie kann man sich das vorstellen?
Da wird unheimlich viel kommen. Ich will nur ein Beispiel ganz kurz zitieren. DTEC, das ist ein 2020 gegründetes Zentrum für Digitalisierung und Technologieforschung bei der Bundeswehr. Die haben da in Bonn ein Projekt namens Ghostplay vorgestellt. Das ist so eine Hightech-Simulationsumgebung für künftige KI-basierte Entscheidungsverfahren. Stell dir vor, du hast einen anfliegenden Drohnenschwarm und die Flugabwehr muss jetzt entscheiden, welche Drohne nehme ich zuerst ins Visier. Du hast vielleicht nur eine begrenzte Menge an Munition zur Verfügung und willst den eigenen Schaden minimieren. Es ist klar, dass menschliche Operateure mit solchen Entscheidungen künftig überfordert sind. Maschinen werden ihnen viele dieser Entscheidungen abnehmen. Und man konnte jetzt zum Beispiel in diesem Projekt Ghostplay demonstrieren, dass man mithilfe von KI den Munitionsverbrauch von so einer Flugabwehr bei einem anfliegenden Drohnenschwarm um 42% reduzieren kann. Und da das solche Bedrohungsszenarien künftig häufiger auftauchen werden, ist schon klar, das macht einen großen Unterschied.
Die Bundeswehr hat den Pragmatismus für sich entdeckt. Darüber und über andere Zukunftspläne hat uns mein Kollege Ralf Krauter informiert. Vielen Dank.
Gerne.
Für gut 1 Euro gibt's im Laden schon ein Fahrradrücklicht. Natürlich ohne, dass man da die Batterie wechseln könnte. Und wenn die dann leer ist, dann bleibt nur noch Elektroschrott übrig. Kuscheltiere blinken, Schuhe sprechen mit uns und mit dem Handy kann ich die Heizung steuern oder auch mal meine Haustür. Inzwischen ist ja fast überall eine Batterie drin, könnte man meinen. Am Ende werden alle diese Geräte mal zu Elektroschrott. Die einen früher, die anderen später. Das eine Problem ist, dass eben diese Rohstoffe in irgendwelchen Schubladen oder Kisten oder auch im Restmüll verschwinden und damit nie den Weg überhaupt ins Recycling-System finden. Das ist aber lange nicht das einzige Problem. Das zeigt ein neuer Bericht der Vereinten Nationen. Denn selbst wenn der Elektroschrott an der richtigen Stelle landet, sind die wertvollen Metalle darin oft trotzdem futsch. Volker Mrasek.
Rund 1,5 Millionen Sattelzüge, ihre Laderäume bis unter die Dachkante vollgestopft. So viel Elektroschrott hat die Welt im vorletzten Jahr produziert. Über 60 Millionen Tonnen wog der gesamte Müllberg, fast doppelt so viel wie noch im Jahr 2010. Das sind Zahlen aus dem heute veröffentlichten globalen E-Müll-Monitor der Vereinten Nationen. Die Wiederverwertung der Elektro- und Elektronikgeräte kommt dabei nicht annähernd hinterher. Die Schrottmenge habe fast fünfmal so schnell zugenommen wie ihr Recycling. Rüdiger Kühr leitet das Programm für nachhaltige Kreisläufe am Institut für Training und Forschung der Vereinten Nationen in Bonn und er ist einer der Hauptautoren des neuen Reports.
Vor dem Hintergrund stehen wir ja quasi vor einer Lawine. Im Moment, sprich im Jahr 2022, werden tatsächlich nur 22,3% approbat recycelt, gesammelt und recycelt.
In gerade mal 36 Ländern auf der Erde gäbe es überhaupt eine festgelegte Recyclingquote für Elektroabfälle.
Und diese 36 Länder beinhalten schon alle Länder der Europäischen Union. Von daher sind es also noch nicht mal mehr als ein Dutzend weitere Länder weltweit, die überhaupt ein eigenes Sammelziel für sich etabliert haben. Das zeigt den enormen Nachholbedarf.
Ausgediente Geräte, Bauteile und Kabel enthalten wertvolle Edelmetalle. Doch das meiste davon wird nicht wiederverwertet oder nur mit mangelhaften technischen Verfahren. Auf diese Weise gingen Metalle im Wert von über 60 Milliarden US-Dollar verloren, so der UN-Experte und Politikwissenschaftler.
Also Gold ist ein wichtiger Bestandteil im Elektroschrott, Kupfer ist ein wichtiger Bestandteil und wir sehen ja alleine schon durch den Kupferdiebstahl, der auch in Deutschland en vogue ist, wie begehrt solche Metalle als solches sind.
Was der E-Müll auch in zunehmendem Maße enthält, sind seltene Erden. Neodym aus Magneten zum Beispiel oder Indium aus den Bildschirmen von Mobiltelefonen und Tablets. Seltene Erden gelten sogar als kritische Rohstoffe, auch für die Energiewende. Allerdings ist die Europäische Union hier fast ausschließlich auf Importe aus China angewiesen. Dennoch beobachtet Rüdiger Kühr, dass die seltenen Erdmetalle bis jetzt so gut wie gar nicht zurückgewonnen werden.
Das hat unsere Studie jetzt auch belegt. 1% der seltenen Erden oder kritischen Metalle gelangt nur in ein Recycling hinein. Stellt sich die Frage, warum ist das der Fall? Weil das ein sehr kostenintensives, technologielastiges Verfahren ist und bis dato auch für die Recycler unattraktiv. Und wir gefährden tatsächlich unsere Produktionszyklen langfristig damit, wenn wir nicht eine besser geeignete Rückführung etablieren.
Europa ist in dem neuen Bericht an prominenter Stelle genannt. Mit 43% hat es die höchste Recyclingquote. Zum Vergleich, Asien kommt nur auf 12 und Afrika nicht einmal auf 1%. Europäer sind aber zugleich auch die fleißigsten Produzenten von Elektro- und Elektronikschrott. Das bestätigt die Wirtschaftswissenschaftlerin Vanessa Gray von der Internationalen Fernmeldeunion in Genf. Auch das eine UN-Organisation.
In der EU hat ein durchschnittlicher Haushalt ungefähr 74 elektrische und elektronische Artikel. Davon, glaube ich, werden nur 61 benutzt und 4 sind kaputt und die kommen einfach nicht zurück zum Recycling.
Auch dadurch sind die Wiederverwertungsquoten niedriger, als sie sein könnten, zumindest in den wohlhabenden Ländern. Vanessa Gray und ihre Co-Autoren rechnen damit, dass der E-Müllberg kräftig weiter wächst, bis 2030 noch einmal um ein Drittel. Das Recycling wird zwar zunehmen, aber es hält einfach nicht Schritt mit der wachsenden Mülllawine. Deshalb dürfte die Recyclingquote sogar erst einmal sinken, also der Anteil vom riesigen Schrottberg, der tatsächlich wiederverwertet wird. Dabei wollen eigentlich alle eine höhere Quote. Die Fernmeldeunion wünscht sich eine von 30% im Jahr 2030, die EU strebt sogar 65% an. Das sei aber nicht zu schaffen, sagt Rüdiger Kühr.
Also wir sagen im Moment, sind diese Zahlen alle überhaupt nicht realistisch, sondern ganz klar, die Tendenz geht eher zurück.
Dem Report zufolge sollte die Recyclingquote weltweit möglichst 60% erreichen. Erst dann könne man davon ausgehen, dass die Digitalisierung nicht irgendwann durch Rohstoffmangel ausgebremst werde. Dafür müssten die Länder aber viel mehr als bisher in Recyclinganlagen und Sammelsysteme investieren.
Volker Masek über Elektroschrottberge und was damit passiert oder eben nicht passiert. Und absolut kein Schrott ist das, was Lucian Haas jetzt dabei hat. Die wichtigsten Meldungen aus der Wissenschaft.
Forschende der University of Washington in Seattle haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die erstmals Antikörper von Grund auf neu konstruieren kann. Und zwar so, dass sie gezielt an vorgegebene Proteinstrukturen binden. Noch ist das System nicht einsatzreif. Mit weiteren Fortschritten könnte es aber die Entwicklung therapeutischer Antikörper deutlich vereinfachen und beschleunigen, heißt es in einer Studie, die ohne externe Begutachtung als Preprint auf dem Portal BioArchive veröffentlicht wurde. In Versuchen war etwa 1% der von der KI vorgeschlagenen und im Labor nachgebauten Antikörper wirksam. Für den klinischen Einsatz müsste die KI noch lernen, die Antikörper so zu designen, dass sie natürlichen menschlichen Antikörpern ähneln, um keine unerwünschten Immunreaktionen auszulösen.
Zikaden tragen ein Nano-Tarnkleid.
Die Insekten produzieren sogenannte Brochosomen. Das sind winzige, hohle Nanokügelchen, die sie am Hinterleib ausscheiden und mit Hilfe von Borsten an den Beinen über den ganzen Körper verteilen. Die spezielle Struktur der Brochosomen sorgt dafür, dass die Kügelchen einfallendes Licht streuen. Dadurch heben sich die Zikaden weniger kontrastreich von ihrer Umgebung ab. So tarnen sie sich vor möglichen Fressfeinden. Forschende der Pennsylvania State University haben diese Funktion der Brochosomen entdeckt und im Fachjournal PNAS beschrieben. Bisher war bereits bekannt, dass die Brochosomen stark wasserabweisend sind. Dadurch verhindern sie, dass die Zikaden am Honigtau, den sie absondern, selbst kleben bleiben.
Der Laktatstoffwechsel könnte den starken Gewichtsverlust bei Krebspatienten verursachen.
Cachexie nennen Mediziner das Phänomen, wenn Krebspatienten trotz ausreichender Ernährung viel Körperfett und Muskelmasse verlieren. Etwa jeder fünfte Krebspatient stirbt an dieser Form der Auszehrung. Forscher aus China haben einen Zusammenhang zwischen hohen Laktatwerten im Blut und dem krankhaften Muskelabbau entdeckt. Das konnten sie unter anderem in Versuchen mit Mäusen zeigen. Sie fanden auch heraus, schaltet man im Fettgewebe einen bestimmten Rezeptor für Laktat aus, kommt es trotz erhöhter Laktatwerte nicht zur Cachexie. Dies könnte neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Nature Metabolism erschienen.
Gehirne bleiben in Fossilien häufiger erhalten, als man denkt.
Das Gehirn ist eines der weichsten Gewebe im Körper. Normalerweise beginnt sein Zerfall schon kurz nach dem Tod. Dass bei archäologischen Ausgrabungen auch intakte Reste von Hirnstrukturen gefunden werden, gilt als sehr ungewöhnlich. Forschende der Universität Oxford stellen diese Einschätzung nun allerdings in Frage. In einer systematischen Studie haben sie mehr als 4.400 Fälle katalogisiert, bei denen Hirngewebe erhalten geblieben ist, zum Teil über Jahrtausende. Alte Gehirne seien eine viel zu wenig beachtete Quelle an Informationen über die Vergangenheit, schreiben sie im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B. In einer weiteren Studie wollen sie nun herausfinden, warum neuronales Hirngewebe in manchen Fällen sogar besser erhalten bleibt als andere weiche Gewebetypen.
Die Geburtenrate in Deutschland ist auf den tiefsten Stand seit 15 Jahren gesunken.
Das hat das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung heute mitgeteilt. 2021 lag die Geburtenziffer pro Frau noch bei knapp 1,6. Bis Ende 2023 ist sie dann unter 1,4 gefallen. Das ist der tiefste Wert seit 2009. Der Rückgang könnte nach Einschätzung von Wissenschaftlern mit verschiedenen globalen Krisen zusammenhängen, die die Menschen verunsichern. Dazu zählen vor allem die Corona-Pandemie, aber auch der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und der fortschreitende Klimawandel.
Sternzeit, 20. März. Der kleine Weltraumgipfel und das kühne ESA-Ziel. Bei seinem Amtsantritt vor 3 Jahren hat der Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA das Ziel ausgerufen, die Staats- und Regierungschefs der ESA-Staaten zu einem Weltraumgipfel zusammenzurufen. Man müsse besprechen, welche Ziele Europa im Weltraum erreichen wolle. Offenbar sehen die Regierungen keinen Redebedarf. Jedenfalls war bisher nur der französische Präsident Emmanuel Macron auf einem Weltraumgipfel. Und der fand in Toulouse statt, als Macron gerade im Wahlkampf für seine zweite Amtszeit steckte. Zum Weltraumgipfel im vergangenen November in Sevilla war selbst Gastgeberland Spanien nur durch die zuständige Ministerin vertreten. Die anderen Staaten hatten zumeist die Teams geschickt, die zu den üblichen vierteljährlichen Sitzungen des ESA-Rats reisen. Um zumindest einen Hauch von Gipfelstimmung aufkommen zu lassen, traf man eine große Entscheidung. Man wolle binnen 5 Jahren einen Raumtransporter bauen, mit dem sich Material zur Raumstation und wieder zurück zur Erde bringen lässt. Dieser Transporter solle sich später auch für den Flug von Menschen eignen. Die wirklichen Raumfahrtgipfel der ESA sind alle 3 Jahre die Ministerräte, auf denen die großen Budgets verhandelt werden. Erst Ende nächsten Jahres kann der neue Raumtransporter die erforderlichen Mittel bekommen. Der genannte Zeitplan von 5 Jahren macht es vielen Fachleuten schwer, ernst zu bleiben. Europa hat es in 11 Jahren nicht vermocht, eine Rakete zu bauen. Da sollte man beim ISS-Transporter nicht auf ein Wunder setzen.
Das war's von Forschung aktuell. Ich bin Sophie Stiegler und sage danke fürs Zuhören. Und wenn Sie noch mehr Wissenschaft hören wollen, und zwar verpackt als Geschichten in einem Podcast, habe ich eine Empfehlung. Unseren Wissenschaftspodcast Deep Science. Der hat eine neue Staffel. Wer rettet die Erde, heißt sie. Seit heute sind alle Folgen abrufbar, zum Beispiel in der DLF-Audiothek-App. Viel Spaß!
Hörtipp.
Ich bin Sophie Stiegler. Und das ist Deep Science, der Wissenschaftspodcast. In dem tauchen wir ab in die Tiefen der Forschung. In unserer dritten Staffel geht es um nicht weniger als das Überleben des Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe sterben. Und wir müssen retten, was zu retten ist.
What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic.
In 5 Folgen erzählen wir die Geschichten von Menschen, die fest daran glauben, dass sie mit ihrer Idee den Zusammenbruch der Ökosysteme noch aufhalten können. Aber funktionieren die auch? Wer rettet die Erde? Die neuen Folgen von Deep Science gibt's in der DLF-Audiothek-App und überall da, wo es Podcasts gibt.